Eines Abends läutete gegen Mitternacht in der Bibliothek das Telefon. Das spielt am Gardasee, da sitzt er in dem Haus, das er sich auf merkwürdige Weise errungen hat. Und er hat eine Geliebte, die heißt Aimé. Er sitzt in der Bibliothek. Als Julian, der gerade eine Südsee-Novelle von William Somerset Maugham las, abhob, hörte er die schwache Stimme seiner Mutter. Du weißt, ich verbreite nie Panik, aber ich glaube, du solltest so rasch wie möglich zu mir nach Wien kommen. Ja, was ist denn um Gottes Willen passiert, fragte Julian. Ich fühle, dass dies mein letzter Herbst ist und wahrscheinlich auch mein letzter Monat. Frag nicht lang, ich warte auf dich. Dann legte sie einfach auf. Julian rief sofort und mehrmals in der Schönbrunner Wohnung zurück, aber niemand meldete sich. Morgens um 8.20 Uhr flog er von Verona nach Wien und gegen 11 Uhr sperrte er mit dem Schlüssel, den er immer noch besaß, die elterliche Wohnung auf. Sofort kam ihm die in eine blau getupfte Kleiderschürze gewandete Nachfolgerin der Frau Greenadel entgegen und sagte, ihre Frau Mutter will keinen Doktor sehen, sondern nur sie. Aber was fehlt dir denn? Das wird sie dann sicher selber sagen wollen, antwortete die blau getupfte. Im Elternschlafzimmer waren die Rouleaus herabgelassen und die Luft roch vertraut nach Kampfer und Lavendel. Seine Mutter schlief in dem arabeskenbeladenen, ärarischen Doppelbett aus dem Besitz des Prinzen Eugen. Ihr rechtes Bein war sichtbar und etwas über die Bettkante geglitten und an den Knöcheln und am Rist waren Ödeme zu sehen. Sie trug ein ärmelloses, langes, halbdurchsichtiges, graues Seidenkleid. Die Arme lagen außen auf der weißen Bettdecke, die eine Hand geöffnet, die andere zur Faust geballt. Ihr Gesicht grimassierte leicht, als ob sich darin ein Widerhall unbequemer Vorgänge ausdrückte. Julian räusperte sich zweimal. Seine Mutter schlug die Augen auf und betrachtete ihn ohne das geringste Erstaunen. Stumm schauten sie einander eine kleine Ewigkeit an, dann, es mochten 5 Minuten vergangen sein, sagte sie, es kommt früher, als ich vermutet hätte, aber doch wieder nicht so früh, dass man sich beschweren könnte. Interessant, Julian. Ist alles sehr interessant. Auch, dass man so über jeden Zweifel erhaben weiß, woran man ist. Wovon sprichst du, Mama? Sagte Julian, der genau wusste, was sie meinte. Stell dich nicht dumm, antwortete sie. Das Sterben ist da. Große Vorwarnungen hat es nicht gegeben, nur dass sich alles, was früher Stärke war, ziemlich rasch in Schwäche verwandelt. Wie ein innerer Dominoeffekt kommt es mir vor. Jeden Augenblick kippt ein Steinchen mehr aus dem Plus ins Minus. Ich habe keine Schmerzen. Ich weiß auch nicht, welche letzte Krankheit dem zugrunde liegt und ich will es ehrlich gesagt auch nicht wissen. Erspar mir bitte die Ärzte. Mir fehlen keine Erklärungen, die ohne dies niemals den Kern der Dinge berühren. Der Zustand ist nicht ungemütlich und ich kann kaum glauben, dass ich angstlos bin, aber es ist wahr. Was macht man sich nicht ein Leben lang für Vorstellungen vom Tod? Und plötzlich ist es soweit und zumindest bei mir führt er sich ganz mitfühlend und mit Delikatesse ein. Kein zu viel und kein zu wenig hat er, gewissermaßen gänzlich im Lot. Julian rückte einen Sessel ans Bett, setzte sich und streichelte die offene Hand seiner Mutter. Wieso bist du dir so sicher? Fragte er. Oh, weil ich keinen Zweifel habe, Eine gescheitere Antwort kann ich dir nicht bieten. Glaub mir einfach. Selbstbetrug ist ja keine von meinen Spezialitäten. Wieder schwiegen beide für eine Zeit. Ich werde also bald Gott wieder begegnen. Einmal hatte ich ja schon die Ehre. Wann denn? Fragte Julian. Im Winter 1927. Damals hat das russische Ballett des Sergei Diaghilev mit dem Dreispitz von De Falla im Bühnenbild von Picasso in der Staatsoper gastiert. Ich war nur ein Mädel. Meine kluge Großmutter hat mich mitgenommen. 6. Reihe, Parkettplatz 13 und 14. Ich werde es nie vergessen. Der Haupttänzer hat Serge Liffard geheißen. Zu ihm habe ich dann jahrelang vor dem Einschlafen als meinem jungen, schönen Gott gebetet. Noch einmal wiederholte sich das lange Schweigen, das sie mit den Worten unterbrach. Du, das Publikum in der Staatsoper hatte an diesem Abend eine Eleganz, als handelte es sich nicht nur um den Auftritt der ersten Ballettkompanie der Welt, sondern im Zuschauerraum auch noch um jenen der ersten Gesellschaft von London und Paris. Ach, Julian, die Eleganz ist aus der Mode gekommen. Das ist ärgerlich und unsympathisch. Dann sagte sie noch etwas, aber es blieb unverständlich, weil sie sich erschöpft hatte. Julian beobachtete ihr rasches Einschlafen. Auch die Haut ihrer Arme war von Blutergüssen gezeichnet und die Adern traten hervor und bildeten ein abstraktes rotblaues Relief. Er ging in sein Zimmer. In dem englischen Bibliothekskasten standen immer noch Bücher seiner Kindheit aufgereiht. Andersens Märchen, der Robinson Crusoe, die Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, das Dschungelbuch, Erich Kästners Pünktchen und Anton, Lewis Carrolls Alice im Wunderland, der kleine Prinz und einige Bände Jules Verne. Dann berührte er das Tritonshorn, mit dem ihm sein Vater das Rauschen des Meeres geschenkt hatte. Vor dem Fenster trumpften das Blumenparterre, der Neptunbrunnen und die Gloriette auf, wie eh und je. Ein Wind trieb buntes Laub umher, damit auch der Ahnungsloseste begreifen konnte, dass Herbst war. Julian dachte, wenn die Mama sagt, dass sie stirbt, dann stirbt sie hundertprozentig. Es war immer Verlass auf ihre Einschätzungen von Situationen. Er legte sich auf das schmale Bett und reiste mit seinen Augen entlang der Stuckleiste, die dem Plafond eine barocke Begrenzung gab. Szenen seiner Kindheit besuchten ihn, wie der Graf Elz einmal beim offenen Küchenfenster hinaus das Lied »Ciao, ciao, Bambina« auf der Trompete gespielt hatte, sodass hunderte Touristen zu ihm nach oben blickten und verwundert innehielten. Als nächstes, wie der jugoslawische Marschall Tito anlässlich eines Staatsbesuches im Kronprinzengarten an einer gelben Rose gerochen hatte und der Portier des Schönbrunner Schlosstheaters, den alle für einen Kommunisten hielten, diese Blüte am selben Abend gepflückt, getrocknet und anschließend gerahmt und als einzigen Wandschmuck in seiner Arbeitsloge angebracht hatte. Auch seinen Vater sah er, wie er jeden Morgen vor dem Frühstück Gymnastik trieb und bei durchgestreckten Beinen mit den Fingerspitzen seine Zehen berühren konnte. Als Julian aufwachte, war es 3 Uhr nachmittags. Die Blaugetupfte hat ihm auf die Türschwelle eine Thermoskanne mit Kaffee und 2 Stück Marillenstrudel gestellt. Ein Zettel lag dabei. Ihre Frau Mutter hat ein paar Schluck Rindsbouillon zu sich genommen. Ich sitze bei ihr und beschäftige mich mit einem Kreuzworträtsel, bis sie mich ablösen. Sie können sich aber ruhig Zeit lassen, Ernestine, ist mir egal. Er aß die zu süße Mehlspeise und am Gaumen blieb ihm ein Stück Marillenhaut kleben, das er einigermaßen mühsam mit der Zunge entfernte. Dann ging er ins grün gekachelte Badezimmer, duschte und sah, dass Gottfried Passau aus Eau-de-Cologne 24 Jahre nach seinem Tod immer noch neben seinem Rasierpinsel stand. Auch der Bademantel seines Vaters hing immer noch an dem mittleren der drei Messinghaken neben dem Durchlauferhitzer. Julian zog sich den Bademantel aus weißem Waffelpiqué an und ging zu seiner Mutter. Sie schlief mit halb geöffnetem Mund und ihr Atem pfiff leise. Sie können nach Haus gehen, Frau Ernie. Vielen Dank für alles, was Sie an Gutem tun, verabschiedete er die Blaugetupfte. Sie sagte, ich gehe noch in die Schlosskapelle und zünde ein Kerzerl an, damit alles besser wird. Als Julian hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel, setzte er sich auf den noch warmen Stuhl der Haushälterin und summte die Melodie von Schlaf, Kindlein, Schlaf, dem die Mama oft nach dem abendlichen Lichtauslöschen vorgesungen hatte. Immer und immer wieder summte er die Melodie. Und plötzlich sprach seine Mutter langsam wie ein Hypnotiseur die Worte: Schlaf, Kindlein, schlaf. Die Mutter hüt die Schaf, der Vater ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, schlaf, Kindlein, schlaf. Am Himmel vor dem Fenster, dessen Rollos mittlerweile hochgezogen waren, um zu lüften, jagten einander Wolken in einem merkwürdig schwefeligen Farbton. Julian dachte, das ist der Park. Das ist die Gloriette. Das ist die Wiener Stadt. Das sind die alten Wege. Das ist das Elternschlafzimmer. Das ist die Mama, die sagt, dass sie stirbt. Er ergriff ihre rechte Hand, war erstaunt, dass sie nicht kalt, sondern sehr heiß war und bedeckte sie mit Küssen. Ich bleib jetzt bei dir, solange du möchtest. Lass die Emé ruhig nachkommen, ich hab sie gern. Vielleicht später, in einigen Tagen. Julian, du nimmst mich nicht ernst. Glaub mir, höchstens übermorgen Nacht bin ich Pfucigato. Das war ein Wort aus Julians Kindheit. Wann immer etwas auf Nimmerwiedersehen verschwand, nannten die Passauer es Pfucigato. Ja, wisst du nicht doch, dass der Dr. Ploderer dich untersucht? Nein, Julian, in unserer Familie können wir selber sterben. Wir brauchen dazu nicht die Hilfe der Ärzte. Julian fand seine Mutter unglaublich und ganz und gar bewundernswert. Aber unter dieser Bewunderung meldete sich ein kleiner Zweifel, ob sie nicht eventuell dabei war, ihren Verstand zu verlieren. Sie begann jetzt wieder, über das russische Ballett des Sergei Diaghilev zu sprechen. Als eine holländische Prinzessin den großen Nischinski nach einem seiner triumphalen Tanzauftritte gefragt hat, ob es nicht schwierig sei, quasi zu schweben, lautete seine Antwort ganz ernsthaft: Nein, 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 nicht schwierig. Man muss nur hochspringen und oben in der Luft ein bisschen warten. Sie lachte und wiederholte sehr leise: Oben in der Luft. Bisschen warten. Dann sagte sie, jetzt endlich werde ich mich enthüllen, und war drei Augenblicke später eingeschlafen. An diesem Freitag erwachte sie nicht mehr und öffnete erst gegen 6 Uhr am nächsten Morgen die Augen, aber sprechen wollte oder konnte sie nicht, und alle Fragen und Mitteilungen Julians, der die ganze Zeit neben ihr im prinzeugenischen Prunkbett wach oder im Halbschlummer gelegen war, blieben unbeantwortet. Nur ihr Atem wurde immer pfeifender und der Brustkorb wogte unregelmäßig. Immer 4 oder 6 oder 7 tiefe Atemzüge, dann eine längere, schon das große Ende suggerierende Pause. Als um 9 Uhr vormittags Die Blaugetupfte zum Dienst erschien, drängte in ihrem Gefolge der Schlosspfarrer in die Wohnung. Gelobt sei Jesus Christus. Ich will nur einmal nach dem Rechten sehen, Herr Passauer. Ihre gnädige Frau Mama gehört ja schließlich zu meinen Schäfchen. Es ist meine Pflicht, ihr bei der Heimkehr zum allmächtigen Vater mit Gebeten und den Sakramenten beizustehen. Julian fühlte Zorn in sich aufsteigen. Hochwürden, wenn wir den Trost der Kirche benötigen sollten, werde ich um sie schicken. Aber auf eigene Faust sind sie hier nicht besonders willkommen. Und dann setzte er den Soutane tragenden Herrn Stantepede vor die Türe. Die Blaugetupfte fing an zu schluchzen und stammelte, ich wollte nichts falsch machen. Der Herr Pfarrer hat mich gestern Abend in der Schlosskapelle angesprochen und ich habe halt erzählt, was ich weiß. Da hat er mir aufgetragen, ihn heute Morgen abzuholen und zu Ihnen zu führen. Ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass Sie es gut gemeint haben, versuchte Julian zu beruhigen. Und plötzlich murmelte seine Mama mehrmals etwas Unverständliches. Er beugte sein Ohr zu ihrem Mund und bat sie, die Sätze noch einmal zu wiederholen. Sehr stockend und mit größter Anstrengung sagte sie, die Schmeckerl ist halt ein bisserl ein Trampel. Aber das macht nichts. Dies waren die letzten Worte der Lotte Passauer. Und 6 Stunden später war sie ganz friedlich in Julians Armen hinübergedämmert in die andere Wirklichkeit. Und all dies hatte weder für ihren Sohn noch für sie den geringsten Schrecken gehabt, sondern durchaus etwas Festliches und von überzeugender Könnerschaft Bestimmtes. Als sie so dalag, mit einem verschmitzten Gesichtsausdruck wie ein Kind, das sich tot stellt und gleich lachend losprusten wird, spielte Julian am Grammophon das 3. der 4 letzten Lieder von Richard Strauss, gesungen von Gundula Janowitz, »Wenn der Tag sich neiget«. Und das Gebet, das er dazu wie ein Mantra sprach, war eins ums andere Mal, »Die Smeckerl ist heute ein bisschen ein Trampel, aber das macht nichts.« Thank you.